Wir arbeiten uns gerade ein Menschenbild, so von der Schrift her, von der Bibel versuchen wir uns ein Menschenbild zu schaffen. Und ich habe in den ersten Stunden versucht zu zeigen, dass dieses typische Menschenbild von Geist, Seele, Leib, diese klassische Dreiteilung, dass sie gar nicht so biblisch ist, wie sie biblisch klingt. Und das ist mehr, was mit dem griechisch-philosophischen Denken zu tun hat, als von der Schrift her gegründet. Und selbst die wenigen Stellen, die darüber sprechen, sind nicht so eindeutig, wie sie auf den ersten Blick scheinen. So haben wir uns ein bisschen damit beschäftigt. Und dann haben wir uns ein bisschen mit der hebräischen Sprache beziehungsweise so die Werkzeuge angeschaut, um ein bisschen zu arbeiten. Das ist der Parallelismus. Das heißt, wir müssen in der Schrift mit Parallelen arbeiten, um das eine deutet das andere. Und damit wir ein ganzheitliches Bild bekommen. Oder synthetisches Denken. Das heißt, Dinge in Zusammenhang bringen. Und dadurch wächst unser Menschenbild oder unser biblisches Verständnis. Und ich bin dabei, euch ein etwas anderes Menschenbild vorzustellen, also in gewisser Weise anders, also dieses Bild, ein anderes Bild als die drei Kreise vorzustellen, sondern ich versuche so zu arbeiten, ich stelle so die Frage, wer ist der Mensch? Und ich arbeite mit Puzzle, das kennst du ja mittlerweile. Und wir schauen uns verschiedene Puzzleteile, die uns die Schrift gibt. Und ich arbeite mit 7 Teilen. Nicht, dass es nur 7 gibt, aber dass diese 7 sozusagen diesen ganzheitlichen Menschen beschreiben. Und da sind wir dabei. Wir sind gerade beim ersten Puzzleteil. So, genau. Es klingt voll wenig, gell? Obwohl wir schon einiges unterwegs waren, klingt es ein bisschen wenig. Aber ich hoffe, das hat euch zumindest so weit gebracht, dass ihr bereit seid, darüber nachzudenken, was man glaubt eigentlich. Ja, das ist mir wichtig. Okay, also wir sind beim ersten Puzzleteil und da geht es um den Menschen als ein Erdwesen. Das bedeutet Adama, daher kommt der Name eben, wie gesagt, Adam. Und das ist von der Erde genommener Staub, ist er, zu Staub kehrt er zurück. Und jetzt ist dieser Aspekt nochmal, das bedeutet, wenn wir von einem Erdwesen reden, dass der Mensch darauf angewiesen, dass Gott dieses Leben erhält. Versteht mich nicht falsch, wenn ich sage, er ist dadurch ein hinfälliger Wesen und ein sterbliches Wesen. Das bedeutet nicht, dass er vor dem Sündenfall schon tot war, sondern er lebte, weil Gott ihn permanent am Leben erhalten hat. Und der Sündenfall hat dazu geführt, dass Gott sagt, okay, jetzt war es das mit dem Leben. Aber der Mensch konnte aus sich heraus nicht existieren. Kein Teil der Schöpfung kann aus sich heraus existieren. Das ist der wichtige Punkt. Wenn Gott die Schöpfung nicht erhält, kann sie aus sich heraus nicht existieren. Und sie besteht durch ihn und für ihn und zu ihm. Das kennen wir, ja. Auch alle Dinge, die Gott gemacht hat, die bestehen aus ihm. Er ist der Erhalter der ganzen Schöpfung. Und nun nebenbei, und in diesem Sinne ist er auch der Retter der ganzen Schöpfung. Und in diesem Sinne will auch, dass alle gerettet werden. Ihr kennt diese Stelle in Thessalonicher, wo es heißt, dass Gott der Retter aller Menschen ist. Und dann im Evangelisationseifer und im missionarischen Eifer sagen wir, oh, wir beten Gott, wir wissen das so, dass du willst, dass alle gerettet werden, alle Menschen. Und es klingt so fromm, es klingt so irgendwie so richtig, aber wisst ihr das, wenn Gott wollte, dass alle Menschen gerettet werden, glaubt ihr, würden nicht alle Menschen gerettet werden? Wenn Gott wollte. Geschieht etwas gegen den Willen Gottes? Ich glaube nicht. Aber warum? Weil wir denken, wenn es steht, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, dann ist für uns die Rettung, alle Menschen gerettet, die Rettung sofort ewiges Leben. Aber das bedeutet das nicht. Denn die Bibel kennt verschiedene Rettungen. Zum Beispiel, Gott rettet ein Volk aus der Not, rettet von einem Feind, rettet von einem Löwen, von einem Bären, er rettet von einer Krankheit. Das gleiche griechische Wort kann gerettet werden aus einer Krankheit oder zur Todesgefahr, aber genauso eben das gleiche Wort kann bedeuten, retten zum ewigen Leben. Und wir müssen ganz genau unterscheiden. Darf ich euch nur ganz kurz das zeigen? Wirklich ganz kurz, 1. Timotheus oder 2. Timotheus? Ich sage es euch gleich, ich glaube sogar das 1. Timotheus. Ja, 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 10. Das hat was mit unserem Fleischsein zu tun, mit unserem Adama, Basarsein. Schaut mal, Vers, Kapitel 4, Vers 10. Da steht, denn dafür arbeiten und kämpfen wir, Weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen. Schaut mal, einen lebendigen Gott. Der ein Retter aller Menschen ist. Da steht's doch, gell? Aber liest weiter.
Besonders der Gläubigen.
Aber besonders der Gläubigen. Hä? Gott ist ein Retter aller Menschen, aber in einer besonderen Weise ist ein Retter der Gläubigen. Nämlich, Gott ist ein Rettergott im allgemeinen Sinne, in einem zeitlichen Sinne, in einem irdischen Sinne. Das heißt, dass Menschen überhaupt nochmal, Gläubige wie Ungläubige, morgens aufstehen und leben können, haben sie dem Rettergott zu verdanken. Das ist sein Wesen.
Das ist sonst so, das Griechische.
Genau.
Das heißt ja auch schützen.
Ja,
er schützt quasi
so ist das. Ganz genau. So, das ist ein Aspekt des Wesens Gottes. Und an diesem Gott haben alle Menschen Anteil, die ganze Schöpfung, aber besonders die Gläubigen. Das heißt, in einem Sinne bekommen aber welche noch eine andere Art der Rettung, nämlich die ewige Rettung, die nicht nur zeitliche, sondern ewige, nicht nur irdische, sondern himmlische. Aber die bekommen nur wer? Bekommen nur die Gläubigen. Gott rettet nicht alle Menschen. Gott ist nicht ein Retter aller Menschen in dem Sinne vom ewigen Leben, im Sinne vom irdischen Leben, ja. Das heißt, er macht, dass Menschen beschützt und bewahrt werden, auch von den Kometen oder von dem Bösen. Darum, der Teufel darf nicht alles tun, was er will. Die Sünde darf nicht alles tun, was sie will. Nur soweit Gott es erlaubt. Das haben wir dem Rettergott zu verdanken, sonst wären wir gar aus. Freunde, die ganze Frage ist, und die beschäftigt immer wieder, ja, warum lässt Gott das zu, warum lässt Gott das zu, Naturkatastrophen, Kriege, Brutalitäten, jetzt mit dem ISIS und all diese Dinge, wo man sagt, ja, wo ist der Gott der Christen, wo ist der Gott der Gläubigen? Und die Frage ist nicht, warum lässt Gott das zu, die Frage ist, warum gibt es überhaupt noch Menschen? Warum gibt es noch Völker? Warum existiert die Welt überhaupt noch? Warum stehen Menschen überhaupt noch auf? Eigentlich. Ab dem ersten Tag, wo der Mensch sich gegen Gott stellte, hätte Gott den Vorhang zumachen können, das Licht ausschalten können, das wär's. Dass überhaupt es noch Menschen gibt, Nationen gibt, einen Morgen oder einen Abend gibt und die Sonne noch aufgeht über Böse und Ungerechte und Gerechte, das haben wir allein dem Rettergott zu verdanken. Der macht, dass die Erde und somit auch der Mensch, der Erdling, überhaupt am Leben bleibt. Das ist der erste Gedanke. Und damit ist nochmal verbunden, nochmal als Erinnerung, damit ist die Schwachheit verbunden, die Unfähigkeit aus sich selbst zu existieren. Ich hoffe, dass das deutlich wird. Genauso wie wenn ihr jetzt einen Staub hier nehmt, so, da habe ich was, und jetzt sagt, komm, lebe, verherrliche Gott, Staub, mach etwas, zeuge neues Leben, mache Kinder, rede, ja, mach doch. Ja, ich streng mich an. Nein, es kann nicht. Es ist nicht in der Lage. Das heißt, es ist schwach. Ich möchte euch dieses noch ein bisschen deutlich machen. Und zwar gehen wir Römer 7. Richtig? Er hat schon angesprochen. Geht mal mit mir Römer 7. Vor der Pause habe ich auch kurz das. Es gibt Prediger, die ich schätze und wie gesagt, die, von denen ich so viel gelernt habe und noch lerne und noch lernen werde. Aber an diesem Punkt muss ich sagen, mein Freund, da bin ich nicht deiner Meinung. Und da ich höre viel, an ganz bestimmten Prediger höre ich viel und dann sagt er immer wieder in mehreren Predigten, sagt er, ich lebe in Römer 7, ihr auch? Das ist so ein, das, was ich nicht tun will, das tue ich. Was ich nicht das tun will, tue ich nicht. Ich lebe in Römer 7, ihr auch. Und ich sitze im Auto und meine Frau weiß und ich sage, ich nicht. Wir leben in Römer 8, nicht in Römer 7. Wir leben in Römer 6, aber nicht in Römer 7. Wäre gefährlich, wäre schlimm, in Römer 7 zu leben. Und da muss ich sagen, lieber Bruder, zu Ende denken. Zu Ende denken. Schaut mal mit mir das nur kurz an, um das deutlich zu machen. Ab Kapitel 1 bis Kapitel 3 zeigt Paulus nämlich die ganze Verdorbenheit des Menschen. Ab Kapitel 3, 21 bis Kapitel 3, 31, der Höhepunkt des Römerbriefs, darin geht es, dass Gott einen neuen Weg geschaffen hat, die Erlösung in Jesus Christus. Und dieser Weg ist nicht aus eigener Kraft und aus eigener Fähigkeit, weil nämlich das Fleisch es nicht tun kann. Es ist nicht in der Lage, sich selbst zu heiligen, sich selbst zu reinigen. Es ist nicht in der Lage, ein heiliges Leben zu leben, Gott verherrlichen. Im Gegenteil, es ist nicht in der Lage, es ist nicht fähig. Darum braucht es Erlösung. Und dann zeigt es uns, auf welchen Weg. Nicht aus Werken, sondern aus Gnade, aus Glauben. Und in Römer Kapitel 4 bringt er ein Beispiel, nämlich dass Gott von Anfang an das schon so geplant hat. Er bringt ein Beispiel von Abraham. Und ab Kapitel 5 bis Kapitel 8 zeigt er die Auswirkungen dieses Erlösungswerks. In Kapitel 5 zeigt er nämlich, dass Jesus etwas getan hat, was keiner von uns tun konnte, nämlich gehorsam sein. Der erste Mensch, nämlich Adam, konnte nicht gehorsam sein. Freunde, ich sage euch, ich werde mit euch darüber nachdenken. Der Adam war nicht in der Lage, das Gesetz zu halten. Der erste Mensch war nicht in der Lage, nicht von dem Baum zu essen oder zu essen. Also von dem anderen. Sondern er war nicht in der Lage. Warum, müssen wir gleich sehen. So, der erste Mensch war ungehorsam, weil er schwach war. Darum kam Jesus und wurde gehorsam bis zum Tod für uns. Kapitel 5. Das hat Folgen, nämlich durch diesen Gehorsam hat Jesus nämlich die Macht der Sünde besiegt. Kapitel 6. Aber, und jetzt kommt es, wodurch bekommt die Sünde ihre Stärke? Oder ich frage andersrum, was ist Sünde? Genau, das durch das Gesetz, richtig? Was ist Sünde vom Wesen her? Glaubensgrundlagen? Wenn ich das frage, sehe ich schon die Frage im Fragekatalog und wie oft ich das korrigieren muss. Zielverfehlung, oh, das ist gut, das suche ich immer, schreibt das hier mal, oh ja, Zielverfehlung. Das heißt, Sünde ist Zielverfehlung. Wenn Gott ein Ziel vorgibt und man es nicht erreicht, spielt keine Rolle. Welches, wie viel, Zielverfehlung ist Sünde. Alles andere ist darin eingeschlossen. Wenn Gott sagt, das ist das Ziel und ich komme hier rein, dann habe ich das Ziel nicht erreicht. Das ist Sünde. Das ist Zielverfehlung, das ist Sünde. Gott gibt seinen Willen vor und er gibt seinen Willen kund und den muss man halten. Das ist auf dieses Ziel hin leben, das Ziel treffen. Und, aber wo es kein Ziel gibt, gibt es eine Zielverfehlung? Keine. Und wo es keine Zielverfehlung gibt, was gibt es dann auch nicht? Sünde. Interessant, gell? Aber ja, dann ist ja Gott selber schuld. Hätte er doch kein Ziel gegeben, keinen Baum dahingestellt, dann gäbe es auch keine Sünde. Also, Gott, und wir stimmen dann in den Chor mit dem Adam, die Frau hast du mir selbst gegeben. Hättest du sie mir nicht gegeben, hätte ich kein Problem. So, letztendlich bist du doch selber schuld. Du hast doch das so eingebockt. Nee. Sünde wird als Sünde erkannt, wo eine Zielverfehlung gibt. Aber das bedeutet nicht, dass die Sünde nicht da ist. Sünde wird als Sünde nicht erkannt. Sünde kann an Macht und Größe und Stärke nicht entfalten, niemand abbringen kann. Aber jetzt schaut mal, je mehr Ziele Gott vorgibt, je mehr Anweisungen, je mehr Gebote, umso größer hat die Sünde die Möglichkeiten, Menschen zu überführen, beziehungsweise zu täuschen und zum Fall zu bringen. Darf ich ganz kurz an dieser Stelle kurz sagen, wisst ihr, warum ich fest überzeugt bin, warum Gott den Baum gegeben hat, die Erkenntnis des Guten und Bösen? Das hat weniger mit diesem Klassiker, das hat was mit unserer Entscheidungsfreiheit zu tun. Das hat.
Wille, oder? Ja, er sagte, der Mensch hat keinen Willen.
Das habe ich noch nicht gesagt, gell? Ich habe gesagt, der Punkt ist nämlich nicht wollen oder nicht wollen, sondern
können.
Das ist nämlich der Punkt.
Ja. Der Mensch kann nicht aus sich selber heraus den Willen Gottes tun.
So ist es.
Also ich denke, Gott ist ja auf Beziehung bedacht.
Absolut, das kommt auch noch. Das ist ein Puzzleteil, aber das ist nur ein Schritt zurück. Wisst ihr warum? Weil Gott dadurch, oder ich frage andersrum, warum hat Gott die 10 Gebote gegeben oder das Gesetz dem Volk Israel? Damit sie es halten? Was ist das erste Gebot, das Gott den Menschen gab? Wo haben wir das? Im zweiten Buch Mose oder im fünften Buch Mose? Wann haben wir das erste Gebot von Gott bekommen? Der Mensch, der Adam. Du sollst von allen Bäumen essen und von dem sollst du nicht essen. Wann war das? Im Garten Eden. Das ist ein Gesetz, das ist ein Gebot. Wozu hat das Gott gegeben? Damit sie es halten? Wozu ist denn nochmal das Gesetz gegeben? Wisst ihr, warum Gott den Baum dahingestellt hat? Dass der Mensch nämlich eine Sache erkennt. Gott ist der Schöpfer, ich bin Staub. Ich kann nicht. Gott überführt den Menschen seiner Unfähigkeit. Nur da gab es halt ein Gebot, oder zwei, wenn man genau hinschaut, nämlich du sollst nicht essen und nicht essen. In dem Fall sind es 10, komprimiert in dann 365 oder wie viel. Das bringt eins durcheinander, gell?
So. Ihm nachzufolgen, aber das macht halt die Antwort falsch.
Nein, macht nicht falsch, aber jetzt, was bedeutet dieses bewusst zu entscheiden? Es geht nicht, damit halt freie Wille, wo freie Wille da ist, halt Liebe möglich, absolut. Das steckt schon mit da drin, aber der Punkt ist, der Baum ist da. Mensch, vergesst nicht, ich bin der Schöpfer, du bist das Geschöpf. Wenn du dich von mir entfernst, stirbst du. Woran merkst du, dass... Woran sieht man, dass der Mensch den Gott eben akzeptiert und sich für ihn entscheidet? Da, wo Gott ihm ein Gebot gibt. Wo der Mensch sagt, ich will das Gebot nicht hören, verwirft er Gott. Wo er das Gebot annimmt, sagt, ich stelle mich drunter. Aber der Mensch kann aus sich heraus das nicht. Der erste Mensch, und das ist nämlich der Punkt, wir werden es gleich sehen, er ist nicht in der Lage, nämlich den Willen Gottes zu erfüllen, weil die erste Schöpfung von der Erde ist. Die ist irdisch, die ist Staub. Die ist nicht fähig. Aber die war notwendig, aber die ist nicht fähig.
Andi. Aber Adam hatte ja Gemeinschaft mit Gott auch. Er wandelte
mit Gott. Wo steht das, dass er da wandelte mit ihm? Da heißt es nur, dass Gott am Abend da war. Aber wir denken, dass Adam Abend für Abend mit Gott spazieren gegangen ist. Hey Gott, schön, dass du da bist heute wieder beim Besuch. Gell? Wenn die Engel, die Cherubim, die vor dem Thron Gottes im Himmel ihn nicht mal anblicken können, weil sie die Flügel so vor ihre Augen halten und die Füße bedecken, weil sie nicht würdig sind, auf dem Boden zu stehen und mit anderen fliegen, weil sie eben nicht stehen dürfen und sagen, heilig, heilig, heilig. Aber der irdische Mensch, der läuft spazieren mit Gott. Hey, schön, dass du da bist.
Ja, aber guck mal, Willi, ganz kurz dazu in der Sache. Das habe ich mich auch immer gefragt, wie ist das möglich? Bei Mose steht ja auch, er sprach mit Gott von Angesicht zu Angesicht wie mit einem Freund. Wie ist es möglich, dass er mit Gott überhaupt reden kann? Wie ist es möglich, dass Adam überhaupt Gott
kann? Absolut. Nun, ich stelle nur kurz noch eine weitere Frage, um euch das zu zeigen. Als der Adam fiel, wenn das geistliche Tod hätte sein sollen, sprach Gott dann weiterhin mit dem. Der war ja auch dann da mit dem. Adam, wo bist du? Hey, ich bin in Gebüschen. Ja, was machst du denn da? Hat doch Gottes Reden gehört. Und die Eva ja auch. Warum hast du Eva so gesagt? Oh, die Schlange hat mich verführt. Ja, warum und so? Und Kain und Abel, haben sie Gott auch? Der Kain erschlägt einen Abel. Und Gott sagt, Kain, was hast du gemacht? Ja, Gott, weißt du, was bin ich denn? Die reden mit Gott. Ja, aber wenn sie geistig tot sind, Gott nicht wahrnehmen können, wie konnten sie mit ihm reden? Wie konnte, wenn Jesus sagt, niemand hat den Vater je gesehen, von Angesicht, nur der Sohn, wie kann Abraham mit ihm geredet haben?
Ja, ich sag, der Sohn ist.
Ja, so, ding, 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 Schritt für Schritt. Schritt für Schritt, Freunde. Sonst, die Bibel sagt, Paulus sagt, Timotheus, schneide das Wort in gerade Richtung. Oder andersrum, mach die Puzzle bitte sauber. Denn wenn du das Bild am Ende zusammenfügst und du das Wort nicht in gerade Richtung geschnitten hast, wie die Zelte, die Paulus gebaut hat, dann hast du am Ende ein absolut schiefes Konstrukt und das Zelt ist... Und mir scheint so, dass wir da unser zusammengeschustert haben, oh, das klingt gut, das klingt logisch. Und dann gehen wir und schustern uns in einem anderen Punkt auch nochmal was zusammendenken, oh, das klingt auch gut und logisch. Aber wenn wir das Ganze zusammensetzen, dann bricht das zusammen, das passt nicht.
Dieses Erkennen, dass ich ein Sünder bin, ich kann die Gesetze nicht halten, dann kann ich gar nicht, die Möglichkeit, freiwillig zu Gott kommen, ist gar nicht da.
Halleluja.
Das wollte ich jetzt wissen.
Halleluja.
Sondern dich freuen, dass
Und das ist nämlich der Punkt, wo Jesus sagt, dann, wo der Geist ist, wo der Geist diese Erkenntnis gibt, da ist Freiheit. Aber wenn wir eben alles, wenn wir dann so humanistisches Gottesbild haben und humanistisches Menschenbild da hineinlegen, dann kommen wir in all diese Dinge. Du musst. Der Mensch, der ist halt nur zu faul oder zu blöd oder will halt einfach nicht. Und wir müssen alles daran setzen, dass er halt will, mit allen Mitteln. Aber ich sage, das Erste, was die Bibel lehrt, der Mensch kann nicht. Ich zeige euch jetzt Römer 7. Jetzt schaut mal. Ab Vers 5 begnüge ich mich jetzt. Paulus kommt jetzt nämlich zu dem Punkt. Schaut mal, er sagt, Freunde, wir sind freigemacht von der Macht der Sünde. Das ist Kapitel 6. Und jetzt, aber das reicht nicht. Damit die Sünde als Macht, nicht sündigen, damit die Sünde als Herrschaft, als Macht über uns nicht mehr herrschen, müssen wir das entziehen, was ihr Kraft und Stärke gibt, nämlich das Gesetz. Andersrum, muss Gott das wegnehmen? Denn wenn wir immer noch unter dem Gesetz sind, dann kann die Sünde immer noch uns sagen, aha, du hast gelogen, aha, du hast gestohlen, aha, du hast begehrt und somit bin ich unter dem Fluch. Wo aber keine Sünde ist, wo kein Gesetz ist, kann die Sünde nicht sagen, aha, sondern dann sage ich, weißt du was, dafür ist Jesus gestorben. Ja, gelogen. Aha, ja, weißt du, dafür ist er auch gestorben. Mist. Aha, ja, hast du begehrt. Ja, genau, aber weißt du, Jesus ist auch dafür gestorben. Mann, ich kann ihn ja gar nicht kriegen. Ja, merkst du was? Wer in Christus ist, ist keine Verdammnis mehr in Christus. Das Gesetz kann, die Sünde kann nicht über uns herrschen, die kann uns nicht mehr packen, die kann uns nicht anklagen, weil wir nicht mehr unter diesem Gesetz sind. Aber wisst ihr, wie viele Christen noch glauben, dass sie es sind? Weil sie so ein schlechtes Gewissen haben. Ja, dann machen wir. Ja, wir sind ja nicht so ganz direkt, aber die ganze Gesetz gilt da trotzdem noch irgendwie, weil im Neuen Testament finden wir halt alle außer einem, nämlich Sabbat nicht. Gell? Das ist halt, gilt uns nicht, aber der Rest gilt uns schon noch. Und die ganzen rituale Gesetze, die gelten uns auch nicht mehr. Aber der Rest gilt uns schon. Viel Spaß. Wisst ihr, was die Bibel sagt? Wer eins halten will, muss das Ganze halten und gar sich nicht rauspicken und sagen, ja, das gilt uns nicht, das gilt Israel, das gilt die Gemeinde, das gilt mir, das gilt dir. Wenn, dann alles. Und verflucht ist der, der unter dem Gesetz ist, verflucht. So, das ist eine Entscheidung. Und jetzt, das ist der Hintergrund. Und Paulus, ab Vers 5 lesen wir jetzt. Denn als wir, und jetzt schaut mal, denn als wir im, so, was steht da für eine Zeitform? Das ist die Vergangenheit. Als wir im Fleisch waren, was bedeutet das Fleisch? Jetzt, nachdem ich ein bisschen mit euch darüber nachgedacht habe, bedeutet das, als wir in Begierden, als wir in der Schwachheit waren, das ist nämlich der Punkt. Wenn wir das jetzt statt Fleisch Schwachheit reinsetzen, dann beginnt dieses Kapitel zu leuchten. Und wir müssen nicht mit schlechtem Gewissen das Leben denken, oh, und dann denken wir, ja, ich sündige ja, dann sehen wir uns da drin. Sondern als wir in der Schwachheit waren, wirkten die Leidenschaften der Sünde, die durch das Gesetz erregt wurden in unseren Gliedern, um dem Tod Frucht zu bringen. Und jetzt schaut mal, Vers 6. Jetzt aber, was ist das für eine Zeitform? Gegenwart. Und ich bin mir sicher, dass diese griechische Zeitform bedeutet jetzt und von jetzt an in die Ewigkeit hinein, also immer. Also anfangend und kontinuierlich. Jetzt aber sind wir von dem Gesetz, und was steht jetzt bei euch? Losgemacht? Steht es bei euch auch? Darf ich ganz persönlich werden, hier seelsorgerisch? Glaubst du das? Und wenn ja, lebst du das? Und wenn du keine Klarheit hast, dann nimm dir Zeit, darüber nachzudenken. Wir sind von dem Gesetz losgemacht, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden. Wir sind dem Gesetz mit dem Christus mitgestorben. Wie wir der Macht der Sünde auch mit dem Christus mitgestorben sind, so sind wir auch dem Gesetz mitgestorben, worin wir festgehalten wurden. Und jetzt schaut mal, so dass wir dem Neuen des Geistes dienen. Wir leben unter einer neuen Gesetzmäßigkeit. Und dies, des Geistes Gottes. Das ist übrigens das siebte Puzzle. Ich werde es sogar aber früher behandeln, nicht als letztes, weil die Gefahr, die möchte ich nicht, also das möchte ich nicht, dass das am Ende wegen der Zeit dieses Puzzleteil nicht drankommt. Deswegen werde ich gleich nach dem zweiten Puzzle das schon in Angriff nehmen, werdet ihr sehen. Und jetzt schaut mal. Ich überspringe jetzt ein bisschen. Wir lesen ab Vers 7. Was sollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Also wenn das Gesetz die Sünde hervorbringt, also stark macht, ist das Gesetz denn Sünde? Könnte man argumentieren. Schlecht. Das berühmte, das sei ferne. Bei Luther, das sei ferne. Die stärkste griechische Verneigung, auf keinen Fall unmöglich. Das ist nicht denkbar. Auf keinen Fall. Aber die Sünde hätte ich nicht erkannt als nur durchs Gesetz. Also, merkt ihr das? Das Gesetz hat nur ein Ziel, Erkennen meines Fleisches, meiner Unfähigkeit. Das Gebot, nämlich der Baum, hat ein Ziel, dem Menschen zu zeigen, du bist Erdling, du bist Fleisch. Du bist Fleisch. Nicht ohne Grund hat Gott neben diesem Baum nämlich noch einen anderen Baum hingestellt, gell? Und wenn er von dem gegessen hätte, was wäre dann? Dann hätte ewiges Leben gehabt. Denn dieser Baum steht für Christus. Der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen steht für das Gesetz. Und der Baum des Lebens steht für Christus. Und jetzt wähle, das Gesetz oder Christus. Denn woran erkenne ich Gutes und Schlechtes? Am? Merkt ihr das? Das ist der Baum. Interessanterweise wählt der Mensch lieber das Gesetz. Weil er, wisst ihr warum? Weil ich glaube, dass der Teufel durch seine List sagt, das ist machbar. Absolut. Absolut. Weil es so praktisch ist. So machbar. Weißt du, so in einer Abhängigkeit vom Geist zu leben, nicht wissen heute Morgen, ob Gott die Kraft gibt, ja oder nein, ob es gut wird oder nicht. Oder zu sagen, aber wenn ich die 10 Schritte durchmache, dann habe ich es. Was ist einfacher? Was wählt der Mensch? Die Bedienungsanleitung wählt er. So töricht. Ja. Nochmal, ich im Prinzip, also rein theoretisch genommen ja, aber der Punkt ist, Freunde, das, was da geschah, beginnend, ist es an der Anfang und ist ein Bild. Es geschah wirklich. Aber der Garten Eden zum Beispiel steht für den Tempel Gottes, da, wo Gott Gemeinschaft hat, da, wo der Mensch zur Ruhe kommt. Der Baum des Lebens steht für Christus. Der gleiche Baum steht nämlich im Paradies im Himmel. Der Baum der Erkenntnis ist für das Gesetz. Diesen Baum gibt es nicht im Himmel, weil das Gesetz hört auf da.
Warum sagt er dann, dass er sie aus dem Paradies vertreiben muss, nicht, dass er noch vom Baum des Lebens esse und auf ewig verdammt werde?
Ganz genau, weil er im Prinzip, wenn er in diesem Zustand, nämlich von diesem Baum gegessen hätte, dass ihm sozusagen die Kraft gibt, ewig zu leben, er dadurch im sündigen Zustand ewig leben würde und nie gerettet werden könnte. Weil er immer noch irdisch ist und nicht himmlisch. Merkt ihr, dass es viel tiefer ist, als wir so meinen, was da. Und deswegen sage ich, sind das für mich die wichtigsten Zeilen, mit den wichtigsten Zeilen der Bibel. Und Weber fliegt nur so drüber und sagt, das kennen wir halt, 7 Tage, so. Sonne, Mond, Sterne und so diese. Da werden die Weichen gestellt. Da werden die Weichen gestellt für das Verständnis bis zur Offenbarung. Ich behaupte, das meiste, also vieles aus der Offenbarung könnt ihr nicht verstehen, wenn wir die ersten Zeilen nicht verstehen da. Weil das sind Anspielungen, permanent. Baum des Lebens, Paradies, all diese Dinge, Kostbarkeiten, die im Paradies sind. Ruhe, Tempel, Gegenwart Gottes, Sonne, Licht, Mond, Sterne, all diese Dinge finden wir die Bezüge von da. Oh Mann, ich weiß, das tut mir leid, das wirft viele Fragen auf und wenig Zeit, ich möchte nicht unbarmherzig sein und durchpflügen, aber ich muss immer wieder ein Stückchen nach vorne. So, aber da ihr nicht das erste Mal im BSK seid, gehe ich davon aus, dass bestimmte Grundsachen schon klar sind, was die Rechtfertigung anbelangt und Glauben nicht aus Werken und so. Und jetzt schaut mal. Ab Vers 8. Die Sünde aber, Vers 7 nochmal in der Mitte. Denn auch von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn nicht das Gesetz gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Macht Sinn, oder? Schau mal, das bedeutet nicht, dass ich nie begehrt hätte. Aber ich wüsste nie, dass ich begehre, wenn nicht man gesagt hat, du sollst nicht begehren. Bitte versteht diesen Unterschied. Der Mensch ist schwach, unfähig und letztendlich auch dann, später dann gefallen, aber er muss diesen Zustand, seine Schwachheit und Unfähigkeit erstmal begreifen. Und das tut Gott. All das, was er tut, er macht erstmal den Menschen seine Vergänglichkeit und seine Sterblichkeit und Unfähigkeit und Schwachheit. Er macht es erstmal mal deutlich, denn nur ein Kranker sucht einen Arzt. Nur ein Bedürftiger wird zu Gott kommen und sagen, hilf mir.
Jetzt wäre die Frage, warum hat Gott den Adam so erschaffen, dass er nicht um seine...
Ja, ich wusste das. Als ich heute zum Essen gegangen, wusste ich, dass diese Fragen kommen. Absolut. Und das ist auch gut so. Das heißt, und ich habe zwei Gründe, also eine Antwort, die von der Schrift her, weil Gott es so wollte. Und Gott sagt, und Jesaja sagt, Paulus sagt, wer war Gottes Ratgeber? Wieso hat Gott nicht sofort das Zweite gemacht, ohne das Erste? Hätte machen können, so gesehen. Aber ich sage, weil Gottes Plan so ist. Und wer war sein Ratgeber? Wer kann sagen, warum hast du es so gemacht? Also komm Gott, da können wir auch ein bisschen einfacher das Ganze machen. Also wenn Gott diesen Weg, der weise Allwissende, Gott diesen Weg geht, dann hat das seinen Sinn. Das ist das Erste. Damit ist aber diese Frage nicht befriedigend beantwortet. Aber das zwingt uns einfach in die Knie und in die Demut zu sagen, wir können es nur annehmen. Die zweite Antwort darauf ist, weil durch diesen Weg Gott sich verherrlicht. Gott wusste von Anfang an, dass die Himmelswelt fallen wird, also in dem Sinne von Engel. Und er wusste auch, dass das die Folgen für die Menschheit hat. Und er hätte rein theoretisch, bevor er das angefangen hat, hätte das auch gar nicht machen brauchen, weil er wusste, dass das geschieht. Aber er tut es ja trotzdem, in dem Wissen. Und ich sage mit Absicht, weil das ist der Ratschluss gewesen. Denn dadurch offenbart er seine Herrlichkeit. In beiden, in seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit, aber genauso in der Gnade und in seiner Treue. Nun, darf ich eine Frage stellen? Woher wüsstet ihr, wie groß Gottes Gnade und Güte ist, wenn ihr nie wüsstet, wenn ihr nie gerettet werden müsstet? Woher wüsstet ihr, würden wir Gott wirklich so preisen, anbeten, wenn wir nie, wenn wir nicht gerettet werden müssten? Und nie unter der Knechtschaft der Sünde waren und wüssten, von was er uns gerettet hat. Wenn das nicht da wäre, würden wir Gott anbeten? Da wäre es nämlich, wir beten nicht an, du bist ein gnädiger und barmherziger Gott, aber wir wissen nie, was das bedeutet. Das heißt, Gott lässt Sünde zu, Rebellion zu, den ersten Mensch zu. Warum? Damit der erste Mensch lernt, dass er nämlich erlösungsbedürftig ist, dadurch erlöst Gott ihn und das löst nämlich Anbetung aus. So, ohne diesen Dingen könnte ein Mensch gar nicht diese Dinge begreifen. Also allein das. Und das Gleiche betrifft auch seine Heiligkeit und Zorn. Woher weiß man, dass Gott, dieser Gott ein heiliger und zorniger Gott ist, der die Sünde hasst und nicht duldet und sie richtet, wenn es keine Sünde gibt und er sie nicht dann hasst, nicht duldet und richtet? So, das heißt, Gott wusste, dass diese Dinge geschehen und tat sie trotzdem. Warum? Damit zum Preis und Lob seiner Herrlichkeit. Warum er diesen Weg gewählt hat, ich beuge mich in Asche und sage, Herr, du bist der Schöpfer. Wer bin ich, dass ich dir sage, warum machst du das? Warum hast du mich gemacht? Warum hast du es so gemacht? Ich bin Gott dankbar, dass ich überhaupt nicht das sehen darf, was er jetzt tut und warum er es tut. Und so. Zurück. Vers 9. Nee, Vers 8. Die Sünde aber ergriff durch das Gebot die Gelegenheit und bewirkte jede Begierde in mir. Merkt ihr das? Die Sünde ergriff durch das Gebot, also das Gesetz, die Gelegenheit und bewirkte jede Begierde in mir. Die Sünde bekommt ihre Kraft und die Fähigkeit durchs Gebot. Macht das Sinn? Leuchtet das euch ein? Ich bitte euch, denkt das zu Ende und bewegt diese Gedanken. Die sind so wichtig. Und jetzt schaut mal. Vers 9. Ich aber lebte einst ohne Gesetz. Als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf. Ich aber da starb. Freunde, wer schreibt das gerade? Paulus, gell? Viele glauben mir, Paulus schreibt sozusagen, beschreibt seinen geistlichen Kampf und somit können wir uns da widerspiegeln und sagen, also wenn Paulus diesen Kampf hatte, dann ja wie viel mehr wir, gell? Aber gib mir mal Überlegt mal, wann war Paulus ohne Gesetz? Heißt es, Vers 9. Ich aber lebte eins ohne Gesetz. Wann lebte Paulus mal ohne Gesetz? Am siebten Tag beschnitten, aufgewachsen in der strengsten Sekte der Pharisäer, aus dem Stamm Benjamin, ein Jude durch und durch. Es gab keinen Augenblick in seinem Leben, wo er nicht unter dem Gesetz war. Paulus schreibt nicht von sich selbst. Er redet von dem Menschen. Ich, Adam, vom ersten Menschen redet er hier. Er redet nämlich von dem Menschen, der noch im Fleisch ist, nämlich schwach ist. So entscheidend. Ich möchte euch das belegen. Geht mal mit mir Vers 14. Ich denke, das ist klar. Schaut mal Vers 14. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich bin aber fleischlich, unter die Sünde verkauft. Beantwortet mir ein paar Fragen. Ist ein Christ unter die Sünde verkauft? Der ist frei von der Sünde. Das ist nämlich Römer 6. Wir wurden frei gekauft. Wir sind nicht mehr unter der Sünde. Um euch das zu belegen, schaut mal Kapitel 8, Vers 6 und folgende. Denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod, die Gesinnung des Geistes ist aber Leben und Frieden. Weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan. Und jetzt schaut mal. Denn sie kann es auch nicht, das Fleisch Gottes kann nicht unter dem Gesetz Gottes sein und das Gesetz Gottes halten. Es ist nicht in der Lage. Schaut mal Vers 8. Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid, ihr seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Geist Gottes in euch wohnt. Das, versteht ihr, ein Christ ist entweder im Geist oder nicht. Und wenn er nicht im Geist ist, dann ist er im Fleisch, aber dann ist er kein Christ. Hier aber Römer 7 redet von wem? Ich bin aber fleischig, unter die Sünde verkauft. Ein Christ ist nicht unter die Sünde verkauft. Er ist losgekauft von der Macht der Sünde durch das Erlösungswerk Jesu Christi. Und da die Christen, weil der Teufel raffiniert ist, diese Wahrheit den Christen nicht zu verschleiern, leben viele und die denken, ich muss, ich kann nicht anders. Und sind versklavt, obwohl sie rechtmäßig, stellungsmäßig schon lange frei sind. Und deswegen ist es immer eine Last und ein Frustriertsein. Nee, Freunde. Aber jetzt achtet man darauf. Denn wir wissen, und jetzt schaut mal, Fleisch nochmal, hilf mir, Fleisch bedeutet was? Schwach sein. Fleisch bedeutet von der Erde sein. Fleisch bedeutet irdisch sein. Aber das Gesetz ist was? Seht ihr das Problem?
Soll einer, der fleischlich ist, ein geistiges Gesetz haben?
Das ist absolut unnatürlich. Das hat, nochmal, hat das was mit dem Willen zu tun? Wollen kann man haben, aber das Problem ist, spielen wir mit einer Pflanze Fußball. Oder führe intelligente Gespräche. Suche nach Rat und sprech mal.
Hat das nicht was damit zu tun, dass wir viel mehr unser Leben immer betrachten, so wie wir sind, als das, was Jesus für uns getan hat?
Auch. Ja, die Perspektive. Die Genügsamkeit und die Vollkommenheit des Erlösungswerks Jesu Christi ist einfach unterbelichtet oder nicht klar, weil die Perspektive eben auf uns ist und nicht auf dem. Wir gucken auf die Macht unserer Stärke und nicht auf die Macht seiner Stärke. Und zum anderen, weil wir die Macht seiner Stärke gar nicht kennen. Der Punkt ist aber hier, da ist ein Leben, nämlich irdisch, fleischlich, schwach. Und da ist ein Gebot, nämlich himmlisch, geistlich, göttlich. Menschlich, göttlich. Und dann soll das irdische Schwache dann das Göttliche erhalten. Und Paulus sagt, es ist dem nicht untertan, nicht in dem Sinne, er will es nicht. Es ist unmöglich, es kann es nicht. Ihm fehlen die Eigenschaften, das zu tun, nämlich das Geistliche zu tun. Er ist irdisch, fleischlich, er ist nicht geistlich. Versteht ihr das? Das ist der erste Mensch. Wir sind immer noch beim ersten. Das ist der erste. irdisch, aber ich bleibe hier, weil es so wichtig ist. Und weil da keine Klarheit besteht. Das Dilemma ist, wir können nicht, weil das, was wir tun sollen, göttlich, himmlisch ist. Das heißt, um das Gesetz halten zu können, was müssen wir werden? Geistlich, himmlisch. Und das hat was mit der Wiedergeburt zu tun. Das hat was mit dem Empfang des Geistes zu tun. Und jetzt hoffe ich, jetzt macht auf einmal diese ganze Prophezeiung, Hesekiel 36, Jeremia 31, und ich werde ihnen ein neues Herz geben. Ich werde mein Gesetz auf ihr Innerstes schreiben, auf ihr Herz. Und ich werde machen, dass sie in meinen Geboten wandeln und dass sie sie tun. Wie? Ich werde meinen Geist in ihr Innerstes legen. Und wisst ihr, was das ist? Das ist der neue Bund. Und wann begann er? Mit Christus. Weil Jesus die Grundlage dafür geschaffen hat, dass dieser Mensch, nämlich der sechsteilige Mensch, auf einmal zu diesem werden kann. Da musste vorher was passieren. Und das ist das Erlösungswerk Jesu Christi. Dass das hier das werden kann. Nämlich geistlich.
Jetzt aber eine Sache, wieso ja viele Leute, also so exegetisch, gebe ich dir da auf jeden Fall voll recht, dass hier in dem Zusammenhang kann man nicht davon sprechen, dass wir in diesem Dilemma sind. Aber ich glaube, Timotheus ist es, wo das ja um dieses noch nicht, noch hier und noch nicht da, also noch nicht das Vollkommene, das haben wir ja noch nicht erreicht.
Weil Kapitel 8 geht es ja schon los auch hier.
Ja, weil wir leben ja nicht nur als Standard oder wir leben nicht ständig im Geist.
Ja.
Und ich glaube, deshalb interpretieren auch die meisten das empirisch aus der eigenen
Erfahrung. Absolut.
Und sagen sie, okay, das erlebe ich in meinem Leben. Ja. Und das ist ja auch so, dass wir zu dem Punkt kommen, deshalb verstehe ich auch die Auslegung.
Absolut, ich verstehe es auch, nur sage ich, Freunde, was ihr beschreibt, ist nicht Römer 7, was ihr beschreibt, ist Galater Kapitel 5. Und da muss man sorgfältig sein. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt nicht sündigen, dass wir keinen Kampf haben und dass wir das Ganze halten. Das ist ja das. Aber wenn wir die Bibel auch mit unserer Erfahrung auslegen, dann gute Nacht. Und das machen wir. Wir erfahren was, wir leben oder leben nicht. Und dementsprechend, das dürfen wir nicht. Unsere Erfahrung ist kein Maßstab für die Bibelauslegung. Selbst wenn ich diese nicht erfahre, aber sie drin stehen, bedeutet nicht, dass sie da nicht wahr sind. Dann stimmt bei mir etwas nicht. Galater 5 sagt, denn das Gesetz, das Fleisch widerstrebt dem Geist und der Geist widerstrebt dem Fleisch. Oh, vielleicht brüllig zu arg. Achso. Das ist Galater Kapitel 5, das Fleisch widerstrebt dem Geist, der Geist widerstrebt dem Fleisch. Die sind einander entgegengesetzt. Freunde, nur ich greife hier ein bisschen vor. Wessen Geist widerstrebt gegen wessen Fleisch? Mein Geist gegen mein Fleisch? Dann bin ich wieder schizophren. Gottes Geist gegen mein Fleisch. Gottes Kraft gegen meine Schwachheit. Das ist ein anderer Kampf. Da ist der Geist Gottes, der ins Wohnung genommen hat. Und er will mich leiten. Und jetzt ist die Frage, lasse ich mich leiten oder nicht? Das ist ein anderer Kampf. Das ist nicht Römer 7. Jetzt schaut mal. Geht nur noch mal in Römer 7, ab Vers 18. Denn ich weiß, dass in mir, dass es in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Wie kann das ein Christ sagen? Das heißt, da wohnt auch kein Christ, kein Geist, kein Jesus auch nicht in ihm, gell? Wenn nichts Gutes in ihm wohnt. Das kann ein Christ nicht behaupten, darf ein Christ nicht behaupten. Weiterhin heißt es, denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Schaut mal, das Problem ist nicht das Wollen. Er will es sogar. Da ist ein Wille da, aber das Problem, er kann nicht. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, was ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich, sondern die in mir wohnende Sünde. Ich finde also das Gesetz, das bei mir ist, der ich das Gute tun will, nur das Böse vorhanden ist. Denn ich habe nach dem inneren Menschen Wohlgefallen am Gesetz Gottes. Und dann hier setzt ein, ja, guck mal, wie kann das sein? Freunde, ein Beispiel. Die Juden zur Zeit Jesu, wollten sie an Gott glauben? Fanden sie das Gesetz gut? Wurden sie gerettet? Nur, die waren nicht wiedergeboren, nur weil sie auch das Gesetz gut fanden. Und das verwechseln wir heute übrigens. Jeder sagt, ich finde es gut, der in die Gemeinde kommt und rational sagt, hey, gute Sache, ich glaube an Gott. Die Maßstäbe sind gut und all diese Dinge. Nur wer verstandesmäßig das alles bejaht, heißt noch lange nicht. Woran erkennt man die Kinder Gottes? Tun. Aber wie kann jemand einen Willen tun aus seiner eigenen Kraft? Kann niemand, es sei denn, er hat seinen Geist. Denn die den Geist Gottes haben, die sind seine Kinder. Die durch den Geist geleitet sind, die sind seine Kinder. Nicht jeder sagt, Herr, Herr. Der Mensch, der natürliche Mensch, der irdische Mensch, ist in der Lage, von seiner Veranlagung, rational, kognitiv, all diese Dinge zu bejahen und sagen, finde ich gut, unsere Gesetzgebung nach der Bergpredigt zu schreiben und sagen, wir sollen nicht stehlen, nicht lügen. Das Gesetz ist in das Herz des Menschen hineingeschrieben, Römer 2. Er weiß eigentlich, es ist nicht gut zu stehlen. Das muss man ihm auf keine Gesetztafel schreiben. Das merkst du dann, wenn selbst diejenigen, die das eigentlich cool finden, wenn du hingehst und ihnen was stiehlst, dann merkst du, dass sie es nicht gut finden. Dann merkst du, dass eine, weil so, wieso, ist doch gut, gell? Nee, ist nicht gut, ist meins. Ah, merkst du. Bist auch also dafür, dass es nicht gut ist. Ja, ich darf stehlen, du nicht. Da muss man kein wiedergeborener geistlicher Mensch sein, um diese Dinge gut oder schlecht zu finden. Der Punkt ist, es ist die Unmöglichkeit, die Schwachheit des ersten Menschen in diesen Dingen zu leben. Darum schreibt Paulus folgendes, Vers 23. Aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes, also was, für was steht der Sinn? Denken. Das dem Gesetz meines Denkens widerstreitet und mich in die Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib, richtig? Dann kommt das Lob. Aber jetzt erstmal, wenn man das begreift, diese Schwachheit des Menschen, wenn man das realisiert, wisst ihr, dann kommt man an ein Dilemma und sagt, ich würde eigentlich gern, aber ich kann nicht. Wer erlöst mich? Und dann kommt die gute Nachricht. Da heißt es, ich danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Wer wird mich erlösen? Gott durch Jesus Christus. Das ist der Ausweg. Und Vers 25 am Ende, Freunde, das ist nur noch die Zusammenfassung. Das ist nochmal zusammengefasst. Also, ich bringe es auf den Punkt. Ein Mensch, der nämlich im Fleisch lebt, nicht wiedergeborener Mensch, der dient nun nach seinem Gedanken, nach seinem Verstand, sagt er, dient er dem Gesetz Gottes, er findet es gut. Aber mit seinem Fleisch, mit seiner Schwachheit, dient er der Sünde. Das ist ein Dilemma, oder? Das ist katastrophal. Er will eigentlich, aber tut es nicht. Das ist eine Beschreibung eines irdischen, nicht himmlischen. Das ist eine Beschreibung des Adams, des ersten Menschen. Und schaut mal, Kapitel 8, um was geht es da? Leben im Geist. Jetzt geht es darum, aber die den Geist Gottes haben, die leitet Gott und die führt er und er stärkt sie. Und dann, Eddie, ab Vers 18, ja, das ist ein Kampf, das ist ein Leiden, das ist ein Seufzen. Die Natur seufzt, wir seufzen und der Geist Gottes seufzt. Aber letztendlich bringt er uns ans Ziel. Denn wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns? Also er wird uns ans Ziel bringen, wenn wir seine Kinder sind, wenn wir den Geist haben. Und da sind wir übrigens im Römer Kapitel 8, macht Paulus das, er geht durch die Puzzleteile durch, bis man da ist. Denn die Gott vorher erkannt hat, die hat auch bestimmt dem Bild seines Sohnes gleich zu sein. Die hat er berufen, die hat er gerechtfertigt. Die er gerechtfertigt hat, die hat er verherrlicht. Das heißt zum Ziel gebracht, zu der eigentlichen Berufung gebracht. Nochmal, wir sind gerade in der Werkstatt Gottes. Wir sind dabei, wir sind noch nicht fertig, noch lange nicht. Und das ist voll gut so. Denn wenn das, was ich bin, fertig ist, dann gute Nacht. dann ist es kein gutes Werk. So. Jetzt möchte ich euch das zweite Puzzleteil zeigen, spätestens halt in 5 Minuten.